Herzlich willkommen zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema Hot Topics and Trends in der Lipidologie. Ist die Niere gesund, freut sich das Herz. Unter diesem schönen Titel werden unsere heutigen Gäste, Professor Tim Westhoff und Professor Volker Schettler, speziell das kardiovaskuläre Risiko bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und natürlich die Behandlung, also das Lipidmanagement, für Patienten mit CKD diskutieren. Professor Schettler ist Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie, er ist Lipidologe und er ist Mitgesellschafter am Nephrologischen Zentrum Göttingen. Professor Westhoff ist ebenfalls Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie und er ist ebenfalls Lipidologe. Er ist des Weiteren Klinikdirektor der Medizinischen Klinik 1 am Marienhospital Herne und er hat einen Lehrstuhl für Innere Medizin und Nephrologie an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Regine Haftendon, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen, lieber Herr Professor Westhoff und lieber Herr Professor Schettler. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns im Podcast zu Gast sind.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite und vor allem herzlich willkommen und grüß dich, lieber Volker.
Ja, grüße, lieber Tim. Ganz herzlich, dass ich hier auch mit in der Runde dabei sein. Vielen Dank, Frau Haftendon, für die tolle Anmoderation. Ich freue mich sehr, Tim, dass wir heute ein ganz spannendes Thema irgendwie angehen wollen, was ja eigentlich so, ja, gar nicht so ganz klar assoziiert ist, nicht? CKD und Atherosklerose. Tim, was meinst du? Wollen wir da starten?
Ja, erstmal, Volker, muss ich einmal noch der Firma danken, denn die fragen mich nur mit total netten Co-Piloten an. Das letzte Mal durfte ich mit Carsten Bergmann hier sprechen, jetzt mit dir. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Man muss ja sagen, Mr. Cholesterin hier in Deutschland unter den Nephrologen.
Alles gut.
Und Volker, ich finde auch, genau wie du sagst, das Thema ist total interessant und beschäftigt uns Nephrologen ja eigentlich jeden Tag, ne? Ich würde mal eine Frage an dich stellen. Was hat denn CKD überhaupt mit kardiovaskulärem Risiko, mit Atherosklerose zu tun?
Das ist immer so die allgemeine Frage. Nicht vordergründig nicht, wenn ich immer die Kardiologen dazu höre, hat man immer so den Eindruck, naja, also Herz ist viel wichtiger und was macht CKD? Ganz spannend ist tatsächlich, dass die Niereninsuffizienz schon bereits im frühen Stadien Toxine akkumuliert in unserem Körper, die dazu führen, dass sich das Ganze auch in Lipidpartikeln akkumuliert. Und zwar, und das ist das Gemeine, nicht nur beim LDL, wo wir immer sagen, gemein, naja, das ist ja immer dasjenige der Treiber für die Atherosklerose, sondern auch beim LP-Klein-A, was man ja auch mit erwähnen muss. Und denke da an Herrn Flieser, der ja mal sehr schön zeigen konnte, dass selbst das HDL, was wir früher immer so als protektiv diskutiert haben, auf einmal auch ein Change erfährt zu Proatrogen. Da gibt es so tolle Verbindungen wie das asymmetrische Dimethylarginin, was sich fürchterlicherweise auch in diesen Lipiden anlagert. Tim, und das ist das, was dann unter anderem dann der Treiber ist, neben vielen anderen Dingen. Und ich sage das immer so ganz gerne im gleichen Atemzug. Wenn wir über Patienten reden, die Atherosklerose und CKD im Einklang haben, dann muss man sich vorstellen, dass bei schon frühem, ganz frühem Nierenversagen letztendlich die Toxine, und das sind leider mehr als 160 verschiedene Verbindungen, sich auf einmal unter anderem, wenn sie lipophil sind, in diesen Lipidpartikeln befinden. Und die tauschen sich natürlich im Subendothelraum aus der Gefäßwände. Und dann, Tim, du kennst sie hier tagtäglich in der Praxis, ich hatte es heute auch bei mir wieder in der Ambulanz, ja, Bluthochdruck, Diabetes und Niereninsuffizienz. Und da kannst du regelrecht zugucken, was da sozusagen an den Gefäßen über die Zeit hinweg passiert. Und ich glaube, wenn man das so im klinischen Alltag mal erlebt hat, so live und in Farbe mit den Patienten zusammen, ich glaube, dann glaubt man an diese Geschichte, dass Atherosklerose sehr, sehr wohl auch etwas mit der CKD, wenn sie denn aufgetreten hat, zu tun hat. Und umgekehrt, dass jetzt die CKD im Mittreiber dieser Atherosklerose entsprechend ist.
Also im Grunde ist das schon eine unserer ersten Kernbotschaften. CKD ist ein unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor. Und CKD akzeleriert ja verschiedene Alterungsvorgänge im Körper. Einer davon ist in der Tat die Atherosklerose. Und Volker, genau wie du sagst, es gibt Besonderheiten, die die Atherosklerose und auch die Arteriosklerose, also die Erkrankung der Media, hier anders sein lassen als in der Normalbevölkerung. Ich sage immer dazu, dass wir wirklich lange Jahre schief gewickelt waren, als wir dachten, das ist so ein passiver Prozess. CKD macht irgendwie ein erhöhtes Calciumphosphatprodukt. Spätestens an der Dialyse lagert sich das dann irgendwie in den Gefäßen ab. Das ist ja wirklich ein dynamischer Prozess. Glatte
Unglaublich.
Gefäßmuskelzellen in der Media werden in Osteoblasten ähnliche Zellen umgewandelt. Es kommt wirklich zu einer Verknöcherung der Media. Und genau wie du sagst, ist aber zusätzlich auch noch die Intima, also das Endothel und damit die Atherosklerose akzeleriert. Und du nanntest schon das ADMA, einer von mehreren Parametern, die uns anzeigen, da gibt es mehr Inflammation und diese Inflammation schädigt irgendwie das Endothel. Also wir haben ein kardiovaskuläres Hochrisikokollektiv. Ich zeige da immer ganz gerne eine Arbeit, wenn ich drüber spreche, wo man mal so knapp 2000 herzinsuffiziente Patienten verglichen hat, die entweder eine CKD oder einen abgelaufenen Herzinfarkt hatten. Und dann hat man gefragt, wer hat denn das höhere Risiko zu versterben? Und rauskamen die mit einer GFR kleiner 44, die hatten ein viel höheres Risiko als die, die schon einen Herzinfarkt hinter sich hatten. Das
Und
finde
das Fatale. Und da, wenn ich da mal einhaken darf, das Fatale ist ja, wir haben ja auch eben halt, was du sagst, von dieser Pathogenese, das ist das eine. Und das andere sind ja, dass wir auch Veränderungen in den Zelltypen haben, nicht? Also das Fatale ist einfach, dass wir bei unseren Patienten ja auch häufig sehen, dass da chronische Inflammationsprozesse per se laufen. Ja, nehmen wir unsere Diabetiker, die wir tagtäglich sehen, die haben ihre PAVK, die haben vielleicht sogar schon entsprechende Wundheilungsstörungen in bestimmten Bereichen. Das heißt, der feuert sozusagen immer wieder einen Inflammationsschub über den gesamten Körper hinweg. Und das Irre ist einfach, und das hat man, glaube ich, früher viel zu sehr vernachlässigt, dass solche Botensubstanzen, also Zytokine, Interleukine, die da entsprechend mit involviert sind, natürlich auch diese Ablagerungsprozesse in den Gefäßwänden, in den arteriellen Gefäßwänden weiterhin anheizen. Das heißt also, das ist so eine Teufelsspirale, die sich dann sozusagen immer weiter aufschraubt. Ne?
Nun haben wir ja noch kein Medikament, was diese CKD-assoziierte Atherosklerose irgendwie verhindert,
Nee, das stimmt auch.
behandelt. Deswegen müssen wir uns auf die traditionellen Risikofaktoren stürzen. Und da sind wir dann eigentlich wieder bei den Fetten. Wie sieht denn so ein typisches Lipidprofil bei einem CKD-Patienten aus, wäre eine Frage von mir. Und die andere wäre, wenn wir sagen, das ist ein Risikofaktor mit der CKD, was bestimmst du denn in der Praxis, um Patienten mit einem hohen Risiko rauszuziehen, zu identifizieren?
Da hast du völlig recht. Das ist völlig gemein, deine Frage, weil letztendlich hängt das auch wieder vom CKD-Stadium ab. Ne? Entsprechend frühe Stadien, da wirst du wahrscheinlich fast normalsterblichen, in Anführungsstrichen, Patienten genauso sehen. Das heißt, bestimmen tue ich natürlich den allgemeinen Lipidstatus mit Cholesterin, Triglyceride, HDL und LDL-Cholesterin, das gehört dazu. Und aus Versehen, nicht aus Versehen, sondern bewusst, einmal das LP klein a mit dazu, damit wir zumindest wissen, welche Risikokonstellation haben. Was wir auch tatsächlich immer mit dazu nehmen, ist das CRP und in Ausnahmefällen sogar das High-Sensitive CRP, einfach um schon mal von vornherein rechtzeitig den einen oder anderen da zu erwischen, hat er eine chronische Inflammation zusätzlich neben seiner Erkrankung. Und das Zweite, was auch noch dazu gehört, man glaubt es kaum, gehört auch unter anderem die Albuminurie, die ja auch mit eine Rolle spielt. Und das ist sozusagen ein ganz einfaches, ja, wenn man so will, Muster, was man bei jedem Patienten, der so in die CKD reinrutscht oder schon begonnen hat, dass man das entsprechend aufnimmt in die Diagnostik und dann therapeutisch dann entsprechend auch versucht zu optimieren. Da haben wir ja viele, viele Werkzeuge mittlerweile, gerade in Richtung Albuminurie.
Das heißt, UACR nicht nur, um
Genau.
die CKD an sich zu identifizieren,
Nein.
sondern auch als Marker für kardiovaskuläres Risiko. Ich glaube, das ist auch noch eine ganz wichtige Botschaft. Jetzt hast du LP klein a einmal angesprochen. Da steht ja in den Lehrbüchern immer, einmal im Leben bestimmen ist immer gleich. Zumindest so ungefähr. Wie
Na,
ist denn
nee.
das, wenn so ein Patient mit nephrotischem Syndrom zu dir kommt? Hast du da mal aufs LP klein a geguckt?
Ganz fürchterlich. Das ist ja, also bin ich sowas von bei dir. Das müssen wir eigentlich viel, viel mehr auch verteilen, diese Information. Gerade beim nephrotischen Syndrom wird ja alles hochreguliert. Ja, da haben wir sehr, sehr hohe LDL-Konzentration. Ja, und natürlich geht das LP klein a, was ja auch ein Protein trägt, mit nach oben. Und das ist ja auch die Riesenherausforderung, dass wir da entsprechend solche Patienten ganz besonders deutlich und aggressiv in ihren kardiovaskulären Risiken dann behandeln müssen. Und alles, was möglich ist, LP klein a, können wir zurzeit außer der Lipoproteinapherese ja noch nicht optimal einstellen, aber alles andere können wir machen.
Ja, ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Punkt. Eines würde ich noch gern zu diesen Laborparametern ergänzen. Wir haben uns mal hier bei über 3000 Patienten angeschaut, was passiert, wenn man, wie einige Labore das ja machen, das LDL nicht direkt bestimmt, also misst, sondern berechnet. Einige Labore machen das ja so, die messen das Gesamtcholesterin und berechnen dann über die Friedewald-Formel, also Gesamtcholesterin minus HDL minus Triglyceride durch einen bestimmten Faktor, schätzen die das LDL ab. Und wenn man das bei CKD-Patienten macht, passiert was ganz Interessantes. Dann kommen einfach schlechte Werte raus, und zwar Werte, die das LDL-Cholesterin unterschätzen. Deswegen ist mein Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man viele CKD-Patienten behandelt, dann sollte man einmal mit seinem Labor telefonieren und fragen, bestimmt ihr das LDL auch wirklich direkt? Messt ihr das oder schätzt ihr das nur ab?
Da komme ich mit meiner ganz altbackenen Tipp noch dazu. Wenn das so unklar ist und man weiß, es ist die Friedewald-Formel, bitte die Lipid-Elektrophorese mal mit einbringen, was sich durchaus lohnt, mit reinzubringen. Und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Früher hat man immer so allgemein aus den Lehrbüchern immer herausgenommen, ja, die haben dann in bestimmten Stadien eine Hypertriglyceridämie. Das ist nicht in jedem Fall so. Und es ist auch wiederum vom Stadium abhängig. Und was man auch ganz klar sagen muss, Tim, ich weiß nicht, wie das bei deinen Dialysepatienten ist. Ich sehe das immer sehr gerne bei unserem Lipidprofil, dass da tatsächlich es so ist, dass die Patienten durchaus, wenn sie an der Dialyse bereit sind, eine so hohe Turnover-Rate haben, dass man zum Beispiel überhaupt gar keine, ja, Lipidtherapie mehr machen muss, zumindest unter dem Aspekt LDL-Cholesterin absenken, weil die LDL-Konzentrationen extrem niedrig sind. Also wir haben da teilweise Konzentrationen meistens ohne lipidsenkende Medikation von 30 bis 40.
Das ist auch noch ein super Punkt, Volker. Vielleicht, um das einmal abzurunden, weil du jetzt gerade schon die Dialyse ansprichst, so als letzter Punkt zum Thema Lipidprofil bei CKD. An der Dialyse passiert ja dann auch noch was ganz Interessantes. Das sind ja Patienten, die häufig noch mal ein erhöhtes Inflammationsniveau haben. Und wir kennen aus der Rheumatologie das sogenannte Lipidparadoxon. Diejenigen, die eine Systemerkrankung mit Inflammation haben, bei denen gilt plötzlich, dass ein niedriges LDL-Cholesterin mit einem höheren Risiko assoziiert ist. Und das ist bei den Dialysepatienten auch so. Es
Genau.
ist ein Punkt, der immer wieder auftaucht, wenn man über Statine bei Dialysepatienten spricht. Woran liegt das? Inflammation an sich reduziert die Cholesterinkonzentration, auch die LDL-Konzentration. Das heißt aber nicht, dass das LDL plötzlich ungefährlich ist. Im Gegenteil, wir müssen es weiterhin behandeln. Aber tatsächlich, da gibt es dann Modelle, wo man diese Inflammation mal rausgerechnet hat, wo man dafür adjustiert hat und plötzlich war die LDL-Welt wieder in Ordnung. Also nochmal, dieses Paradoxon erklärt sich nur dadurch, dass diese Patienten viel Inflammation haben und die Inflammation das LDL künstlich senkt.
Vielleicht Tim ganz kurz dazu berichtet. Du kennst Herrn Wanner auch so gut wie ich, der immer auf den Kongressen gesprochen hat darüber, wir müssen letztendlich das LDL-Cholesterin möglichst, bevor die Patienten an die Dialyse kommen, entsprechend senken. Und wenn sie an der Dialyse sind, dann vielleicht nicht. Das sind so diese Botschaften, die immer rauskamen. Und dann hatte ich immer wieder gefragt, Herr Wanner, was war denn nun eigentlich in dieser 4D-Studie los? Und wenn man da mal ganz genau reinguckt, muss man sagen, gibt es zwei Aussagen, die man da treffen kann. Es ist eine super wichtige Studie gewesen und wir sind auch ganz stolz, dass sie in Deutschland durchgeführt worden ist, weil beim sehr hohen Risikopatientenkollektiv, es waren Diabetiker, die an der Dialyse waren, um ganz kurz zusammengefasst. Aber was man sagen muss, wenn man diese Daten auswertet, dann sieht man, woran sind die Patienten oder was haben die für Patienten für Ereignisse gehabt? Die sind nicht oder haben kaum kardiovaskuläre Ereignisse gehabt und wir hatten das vorhin schon angesprochen. Die haben häufig ihre Infekte gehabt, sie sind plötzlich verstorben und sie hatten weniger kardiovaskuläre Ereignisse, als es je zu erwarten hatten. Und was häufig aufgetreten war, war so der plötzliche Tod. Also so wie das wir manchmal bei unseren Patienten auch erleben, fulminante Infektionserkrankungen, wo solche Patienten dann einfach ins Leere laufen. Und im dritten Atemzug muss man sagen, damals waren die Zielwerte noch etwas moderater, nicht? 70 Milligramm wurde hier angenommen. Und heute sind wir ja viel stolzer und klarer in den Aussagen. Ja, wir wissen aufgrund von den PCSK9-Hämmer-Studien, dass da letztendlich auch deutlich niedrige LDL-Konzentrationen auch besser wirken und auch eine bessere Effekte haben. Wohlgemerkt auch bei den Patienten, die hohe LDL-Konzentration unter Dialyse haben. Also da würde ich gar nicht so differenzieren wollen. Also lange Rede, kurzer Sinn nochmal, ohne jetzt unsere Zuhörer zu verwirren. Ganz klare Sache, wenn ich ein Patientenrisikoprofil habe, was CKD heißt, wenn ich dann Patienten habe, die möglicherweise an die Dialyse ranrutschen, drohen oder generell CKD schon im frühen Stadium haben, gehört das Statin auf jeden Fall dazu. Und genauso gehört das, Tim, was ich auch nochmal im gleichen Atemzug sagen muss, das Ezetimibe dazu. Es ist nämlich so, das ist absolut faszinierend. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hattest bei uns. Wenn wir CKD-Patienten einstellen, dann gibst du ein Statin und ich sage jetzt mal salopp, nehmen wir mal die potenten Atorvastatin und Rosuvastatin, die setzt du ein und stellst dann auf einmal fest, so doll senken die gar nicht ab. Und das Spannende ist, dass jetzt vor kurzem herausgekommen war, das hat mal Oliver Weingärtner auch in dem Sinne mal ganz gut untersucht. Da gibt es sogenannte Hyperresorber. Ja, da gibt es auf einmal Patienten, die haben einen Darm, der ist wie ein Staubsauger für Cholesterin. Wahnsinn. Ja, auf einmal rutscht das einfach über den Darm alles rein, was wir vorher eigentlich durch die Statintherapie blockieren wollten. Und das ist der Kniff dabei, dass man tatsächlich solche Patienten möglichst dual hemmen sollte, indem man einfach ein Statin gibt plus Ezetimibe. Und da kommt man dann sehr, sehr gut in einen sehr, sehr guten Bereich, finde ich.
Ich glaube, es ist in mehrerlei Hinsicht ganz gut, das so zu machen und relativ frühzeitig Ezetimibe mit reinzunehmen. Da bin ich ganz bei dir. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt so eine Art negatives Feedback zwischen Synthese und zwischen Resorption. Dem Patienten erkläre ich es dann immer so, dass ich sage, die Natur hat vorgesorgt. Bei unseren Ur-Ur-Urahnen wollte die Natur dafür sorgen, dass immer ein bisschen Cholesterin da ist in unserem Blut, auch wenn das Mammut mal 4 Wochen nicht erlegt wurde. Wir brauchen nun mal ein bisschen Cholesterin für Membransynthese, Gallensäuren, Vitaminherstellung und so weiter. Und deswegen können wir eben Cholesterin selber synthetisieren. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, uns wirklich klosterähnlich zu ernähren, wir gucken das Frühstücksei nicht mal mehr von der Seite an, nehmen fast kein Cholesterin mehr mit der Nahrung zu uns, dann würde halt die Synthese aufreguliert und dadurch ist der Effekt halt eingeschränkt durch eine, wenn auch gut gemeinte Diät. Wir sagen ja immer so in der Regel so kleiner gleich 15% LDL-Senkung durch Diät. Und diesen Mechanismus kann man sich dann in dieser Kombinationstherapie Ezetimibe und Statin zunutze machen. Man blockiert nämlich beide Wege und genau wie du sagst, einige Statinpatienten resorbieren dann ganz, ganz viel aus der Nahrung. Synthese funktioniert ja nicht mehr so gut unter dem Statin und das unterbindet man dann mit dem Ezetimibe. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Volker, auf dieses Thema Dialyse würde ich gerne gleich nochmal ganz kurz mit dir zurückkommen, weil das ein Punkt ist, den viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder erfragen, wie ist es denn jetzt an der Dialyse wirklich so gar keine Statintherapie oder vielleicht doch? Würde aber einmal noch ganz kurz zurückgehen wollen auf die Empfehlungen, was soll man denn mit unseren CKD-Patienten machen? Und die ESC macht es ja so, dass sie sagt, die sollen besonders gut eingestellt werden mit dem LDL, also GFR unter 60 gleich Ziel LDL kleiner 70 und GFR unter 30. So ähnlich wie das eben mit dieser Studie mit dem Herzinfarkt andeutete, wird sogar als KHK-äquivalent angesehen und da soll man Ziel LDL kleiner 55 anstreben. Ich sage immer, wir sind nicht dogmatisch. Wenn man ein paar Millimeter HG daneben liegt, würde keiner ein neues Medikament von uns ansetzen, aber in diese
Die
Region wollen wir
Schwankungsbreite der
vor.
Methode, ne?
Und dann wird ich häufiger mal gefragt, Mensch, ich habe mal gelesen, bei der CKD wirken die Statine gar nicht so gut. Und so ein bisschen was Wahres ist da ja sogar dran. Es hat aber was mit relativer versus absoluter Risikoreduktion zu tun. Die relative Risikoreduktion ist in der Tat etwas geringer, sonst können wir es unseren Patienten immer vorrechnen. 40 Gramm pro Deziliter LDL-Reduktion macht 20% weniger kardiovaskuläres Risiko. Da ist es eine Spur geringer, sodass man sagen könnte, ach, dann lasse ich es doch. Aber das Ausgangsrisiko ist so groß, dass die absolute Risikoreduktion immens ist. Und damit ist die Konsequenz nicht die lassen, sondern die Konsequenz ist schlicht die, dass man hier besonders niedrige Zielwerte anstreben sollte. Und so gab es dann im, ich glaube, vorletzten Jahr war es, eine Arbeit, die ich dann immer mal ganz gerne zeige. Da hat man 63 Studien mit Statinen bei CKD-Patienten, die durchgeführt wurden, in einen Topf geworfen und eine Meta-Analyse gemacht. Und das war eigentlich Statin-Homöopathie. Man hat nämlich eine Äquivalenzdosis zu 20 Milligramm Simva untersucht und trotzdem hat man quasi jeden zweiten Herzinfarkt damit verhindert. Also absolute Risikoreduktion ist hoch, auch wenn die relative Risikoreduktion etwas geringer ist als in der Normalbevölkerung. Würdest du unterschreiben oder habe ich es falsch erklärt?
Nee, finde ich super. Würde ich auch unterschreiben. Ich kriege immer Bauchkrämpfe bei Simvastatin. Vielleicht hast du schon so
Ja.
meine Verziehung im Gesicht gesehen. Also das ist also wirklich, ach, das Simvastatin bitte rausnehmen, weil es ja doch tatsächlich auch nebenwirkungsreicher ist als die moderneren Medikamente, die wir haben. Das muss man vielleicht dazu sagen. Aber Tim, einen Punkt wollte ich mit dir auch nochmal bereden. Vielleicht machst du es ja auch so. Es wird immer so diesem armen Rosuvastatin so Böses unterstellt.
Ja.
Ich glaube, das müssen wir noch mal unseren Zuhörern entsprechend anbieten. Wie siehst du es denn?
Ach ja, es gab ja in der Tat jetzt so 2 Jahre Rosuvastatin-Bashing. Und das erste Bashen begann damit, dass es plötzlich hieß, oh, bei Niereninsuffizienz sollte man es nicht mehr geben. Was war passiert? Es gab eine Arbeit, die amerikanische Daten aus verschiedenen Gesundheitssystemanbietern zusammengezogen haben. Und da hat man letztlich 150.000 Patienten mit Rosuvastatin verglichen mit 800.000 mit Atorvastatin. Und dann kam raus, unter Rosuva gab es eine Spur mehr Proteinurie, 17%, eine Spur mehr Hämaturie, 8%, eine Spur mehr Nierenversagen, 15%. Also das Erste, was einem auffällt, ist, man braucht 1 Million Menschen, um diesen Mini-Effekt rauszukitzeln statistisch. Und wenn man dann ins Kleingedruckte geht, dann sieht man eigentlich sehr schön, woran das gelegen hat. Denn fast die Hälfte aller Patienten hatten schlichtweg zu viel Rosuvastatin. Denn bei einer GFR kleiner 30, das war die Gruppe der Patienten, die in dieser Arbeit untersucht wurde, fortgeschrittene Niereninsuffizienz, GFR kleiner 30, fast die Hälfte hatten 20 oder 40 Milligramm. Und das wäre meine nächste Take-Home-Message. Rosuvastatin hat eine 10%ige renale Restelimination. Das heißt, bei GFR kleiner 30, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte maximal 10 Milligramm geben. Wenn man in diese Studie dann hineinschaut, in die Subgruppen, sieht man, da gibt es überhaupt kein Risiko. Das Risiko fängt erst bei 20 Milligramm an.
Genau.
Also Substanz dahingehend exkulpiert. Einen formalen Einwurf muss ich noch machen. Formal steht in der deutschen Fachinformation drin, das ist in anderen Ländern anders, dass es nicht mehr eingesetzt werden sollte. Und das, obwohl wir
Nee,
es ja
klar.
gut untersucht haben, bis in die Dialysepflicht, Aurora, aber formal steht so drin, also es ist off-label, aber gerade für die Patienten, die mögliche Medikamente haben, die für eine P450-Interaktion offen wären, ist Rosuva super, weil es eben diese P450-Interaktion nicht hat. Also GFR kleiner 30, Atorvastatin kann dosiert werden wie immer, Rosuvastatin bis 10 Milligramm dosieren. Aber Volker, ich spiele den Ball mal zurück. Der zweite Teil des Bashings betraf ja dann Diabetes und Rosuva. Kannst du da was zu sagen?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt Daten, die das tatsächlich zeigen, dass generell Statine, je potenter sie sind, tatsächlich über zufälligerweise da entsprechend Diabetes mit beobachtet werden kann. Da gibt es vielschichtige, ich sag mal vorsichtig, Ideen, warum das so ist. Man geht da teilweise in den Metabolismus rein, wie Insulin letztendlich wirkt und so also, in diesen Punkten. Aber ich sag's mal nach wie vor, so richtig sauber ist es nicht. Wir finden über zufällig tatsächlich bei diesen Patienten, die Statine bekommen, ein Diabetes oder eine Induktion des Diabetes. Wobei man zwei Dinge nochmal diskutieren muss. Diese Patienten sind im Verlauf älter geworden. Die Nahrungsverhältnisse bei manchen Patienten intensivieren sich auch und diese Patienten werden älter und nehmen an Muskulatur unter anderem auch ab. Das heißt, sie haben pro Zeit, wenn sie die gleiche Menge essen, natürlich mehr an Energie zugeführt, was natürlich per se schon ein Risiko für, ich nenne das immer Prädiabetes ist. Ich sage das mal so mit einem Schmunzeln. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wir machen ja immer ganz gerne, gemeinerweise im neuen Jahr, jetzt so Januar, Februar, März, auch den HbA1c-Kontrollen bei unseren Patienten. Und siehe da, man hat dann den Eindruck, das ist also, die werden dann immer so kleine Beichten gelassen, nicht? Also HbA1c liegt dann so bei 5,8, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, und dann sogar bei 6,3, wo man sagt, na, jetzt reden wir schon mal so mal ganz leichten Diabetes. Wie sehen die das? Ja, das war wieder das gute Essen. Am Ende des Tages muss man einfach sagen, das spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Und ich glaube, man muss sicherlich das gut adressieren, womit das dabei ist. Es gibt ein Phänomen, der da mit bei auftritt. Und man muss sagen, der Benefit allerdings, und das muss man ganz klar sagen, in der Absenkung des LDL-Cholesterins, zu dem in Anführungsstrichen kleinen Risiko, was möglicherweise mit auch durch diesen Statinstoffwechsel mit getriggert werden kann, der ist so gering, dass das sozusagen der ganz klare Benefit bei der Statintherapie und LDL-Cholesterinabsenkung siegt. Also da sollte man sich um Gottes Willen nicht irritieren lassen. Aber ich spiele jetzt nochmal den Ball zu. PCSK9-Hämmer müssen wir ja auch nochmal diskutieren.
Darf
Das
ich
ist
noch ein
ja.
Wort zu Rosuva zum
Oh,
Abschluss
unbedingt,
sagen?
bitte.
Weil es letztes Jahr noch eine Arbeit gab, die endgültig diese Diskussion beendet hat. Also ich bin total bei dir. Je höher die Affinität zur Beta-HMG-CoA-Reduktase eines Statins, desto höher das Diabetesrisiko. Das ist so. Deswegen hat auch Rosuvastatin ein etwas höheres Risiko. Es gab im letzten Jahr dann eine Arbeit, wo verschiedene Kohorten, eine chinesische und eine englische, untersucht wurden, eine wirklich hohe Patientenanzahl, über 280.000. Und da hat man Real-World-Daten zusammengezogen. Zum einen Atova, zum anderen Rosuva und hat die Mutter aller Endpunkte untersucht, nämlich Mortalität. Und um es kurz zu fassen, in beiden Kohorten, in der chinesischen wie in der UK-Kohorte, hat Rosuvastatin sogar besser abgeschnitten. Also, auch wenn ein etwas höheres Diabetesrisiko da ist, es übersetzt sich nicht in einen Nachteil, was das kardiovaskuläre Outcome angeht, sondern es ist mindestens ebenbürtig, wenn es nicht sogar, so würde es diese Studie andeuten, leicht die Nase vorn hat in der kardiovaskulären Risikoreduktion. Ja, das waren die beiden großen Aufreger rund um Rosuvastatin. Ich glaube weiterhin, es besteht Künstlerfreiheit. Die Kolleginnen und Kollegen können Rosuva einsetzen, können Atova einsetzen. Rosuva hat noch den Charme, finde ich, dass man den Patienten immer noch so schön sagen kann, mit dieser Minidosis, weil sie es sind und weil sie
Das
so
meinen Wording
häufig.
immer, wenn ich einsteige, sage ich mal, ich beginne mit der
Ja,
Kinderdosis.
genau. Ich glaube tatsächlich, dass das einen Unterschied macht, denn diese SAMS, das die Möglichkeit, Muskelbeschwerden zu entwickeln, die können wir ja nicht adressieren. Ich glaube, dass es klug ist, das schon am Anfang bei Statinrezeptierung mit aufzunehmen und auch darüber aufzuklären. Denn Dr. Google ist überall, der Patient liest zu Hause nach. Das ist ein
Mein
gutes
großer
Recht. Und
Freund.
das Erste, was er findet, sind die Myalgien. Und da finde ich wirklich, so wie du sagst, die Kinderdosis oder diese Minidosis 5 Milligramm, bei einigen gebe ich sogar jeden zweiten Tag, hat eine lange Halbwertszeit, wenn die so ganz, ganz empfindlich sind, ist da wirklich noch ein Vorteil dieser Substanz.
Vielleicht ein Wort doch nochmal zu den PCSK9-Hämmern. Müssen wir machen, denn das war ja auch immer diskutiert worden. Ist jetzt nicht das Rieseneinsatzgebiet, aber ich habe tatsächlich Dialysepatienten, die von mir auch PCSK9-Hämmer bekommen. Da würde ich jetzt mal, ich stelle dir mal die ganz unschuldige Frage, hättest du da Bedenken?
Nee, es ist ein Antikörper oder es ist eine siRNA. Beides würde nicht renal eliminiert. Und damit hätte ich auch keine Bedenken, es an der Dialyse zu geben, wenn es gut indiziert ist.
Bei der siRNA ist es ein bisschen verlängert. Das hat man mal rausgefunden in einem wirklich sehr kleinen Kollektiv, dass es etwas länger braucht. Aber das geht ja über den Asialoglykoproteinrezeptor 1 und geht perfekt in die Zellen rein. Das ist also wunderbar. Also ich habe keine Nebenwirkungen diesbezüglich gesehen und die Absenkung ist wirklich bemerkenswert gut. Ein Thema müssen wir noch anreißen, wenn wir so diese ganze Facette der CKD besprechen. Das sind natürlich die nierentransplantierten Patienten
Ja.
und die kriegen ja manchmal Medikamente, die durchaus eine Hypertriglyceridämie machen können, aber auch eine Hypercholesterinämie. Ich denke da mal so an Sirolimus und
Ja.
Everolimus, wie wir sie kennen. Wie siehst du das für
Ja,
dich,
super
deine
Punkt.
Patienten?
Super Punkt. Also ich fange mal mit den Triglyceriden an. Das gilt nämlich für Transplantierte wie für Nicht-Transplantierte. Wir dachten ja viele Jahre, oh, die muss man auch intensiv behandeln mit Medikamenten, Fibraten oder Omega-3-Fettsäuren, weil Triglyceride auch mit kardiovaskulärem Risiko assoziiert sind. Das sind sie auch tatsächlich. Aber die Triglyceride selbst sind es nicht, die das Risiko ausmachen. Die finden sich nicht in irgendwelchen Plaques. Da ist Cholesterin drin, aber da sind keine Triglyceride drin, sondern ist ein Surrogatparameter für VLDL und IDL, also diese triglyceridreichen Remnant-Partikel. Und da ist eben ein Restcholesterin drin und der macht das Risiko. Und dann hat man versucht, in Studien Triglyceride zu senken mit den beiden eben genannten Substanzgruppen und keine dieser Studien hat signifikant das Risiko gesenkt, sodass das wäre eine weitere Kernbotschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man eben nur wegen eines, was weiß ich, Triglycerids von 400 bei einem CKD-Patienten bitte nicht mehr auf die Idee kommt, eine dieser beiden Substanzgruppen zu verordnen. Bei den Omega-3-Fettsäuren wissen wir ja sogar mittlerweile, dass sie das Vorhofflimmer-Risiko erhöhen.
Ja,
Ich
leider.
gebe Fibrat und Omega-3-Fettsäuren wirklich nur noch, wenn ich Patienten mit so hohen Triglyceriden habe. Chylomicronämie-Syndrome wären so das klassische Beispiel, dass ich sie vor Pankreatitiden schützen will. Das sind die, die aber in die Tausenderbereiche auch kommen.
Genau, da wollte ich sagen, da empfehle ich immer die Genetik, um da entsprechend gut weiterzukommen. Aber
Ja.
was ich auch sagen würde, die ganze Palette der bei den nierentransplantierten Patienten, also ich sag mal von dem kleinsten Statin bis zur Ezetimibe, das kann man wunderbar einsetzen. Bempedoinsäure gehört eigentlich aus meiner Sicht genauso dazu, wie wenn ich Patienten habe, die sowieso per se eine angeborene Fettstoffwechselstörung haben, die ja auch durchaus nierentransplantiert werden, gehört dann bis dahin sogar der PCSK9-Hemmer dazu. In Klammern dahinter, es soll auch nierentransplantierte Patienten gehen, die an der Lipoproteinapherese sind. Also wir haben diese gesamten Facetten letztendlich in diesem Spektrum dabei, sodass
Ja,
man
absolut.
sagen kann, also auch da kondensiert sich das entsprechend, also die PIT-senkende Therapie. Und es gibt, wenn man sie gut beobachtet und ich sag mal die CK-Werte mit kontrolliert, entsprechend keine negativen Effekte, die ich zumindest gesehen habe.
Du fragtest nach den Medikamenteninteraktionen. Das berichte ich gerne nochmal eben, weil das auch von täglicher klinischer Relevanz ist für all diejenigen, die Transplantierte betreuen. Als ich noch jung und knackig war als Assistenzarzt, habe ich gelernt,
Oder
nur,
auch
ach, darauf habe ich doch nur gehofft. Danke. Habe ich noch gelernt, nur Pravastatin und Fluvastatin, weil die keine P450-Interaktion haben, keine CYP3A4-Interaktion wegen der Calcineurin-Inhibitoren und der mTOR-Inhibitoren. Nun sind beide Substanzen nicht potent, sodass es sich lohnt, einmal zu fragen, wie sieht es denn bei diesen Patienten mit Atorvastatin, mit Rosuvastatin aus? Und es gibt dann, was das Atov, oder fangen wir anders an, es gibt einen Unterschied zwischen Cyclosporin und Tacrolimus. Wenn wir aufs Cyclosporin schauen, dann sehen wir, dass in der Tat Atorvastatinspiegel abhängig sind davon, ob man gerade Cyclosporin einnimmt oder nicht. Wenn man es einnimmt, wird nämlich dieses Enzym gehemmt und der Abbau wird verlangsamt und man kriegt grotesk hohe Atorvastatinspiegel. Also Atorva und Cyclosporin geht nicht. Mit Tacrolimus scheint es, gibt wenige Daten, aber die sind positiv, scheint es zu funktionieren. Atorvastatin und Tacrolimus funktioniert. Atorvastatin und Cyclosporin funktioniert nicht. Wenn man dann ans Rosuvastatin denkt, dann
sehr gut.
gilt, das ist die Supersubstanz für diese
Genau.
Transplantierten, weil es keine P450-Interaktion hat. Einziger kleiner Schönheitsfehler ist, wenn man ans Cyclosporin nochmal denkt, hätte man jetzt sagen können, das ist auch da die Lösung. Aber ein Teil des Rosuvastatins wird über so einen organischen Anionentransporter eliminiert und der wird blöderweise auch noch durch Cyclosporin gehemmt. Also bei Cyclosporin gilt weiterhin das, was der junge, knackige Westor früher gelernt hat. Da geht nur Pravastatin und Fluvastatin und bei den anderen so wie gerade beschrieben. Ja. Cyclosporin ist damit ein echtes Problem. Wenn ich Patienten habe, die extrem hohe Werte, LDL-Werte unter Cyclo haben, dann kann das für mich ein Grund sein, ihn wirklich auf Tacrolimus umzustellen.
Genau, also in dem Fall muss man sagen, hat Rosuvastatin durchaus auch einen Vorteil.
Ja,
Tim,
ja.
mit dem Blick auf die Zeit, ich sehe hier gerade, wir sind ganz heftig am Plauschen hin und her. Ich glaube, wir müssen zum Punkt kommen.
Fazit?
Fazit.
Ja.
Ganz einfach.
Also mein erster Punkt war tatsächlich, CKD-Patienten sind kardiovaskuläre Hochrisikopatienten und fast jeder CKD-Patient braucht eine lipidsenkende Therapie, wenn man diese ESC-Ziele erreichen will, die da waren, LDL kleiner 70 für GFR kleiner 60 und vielleicht sogar kleiner 55 für GFR kleiner 30. Das war mein erster Punkt.
Dann würde ich ergänzen, ganz wichtig, UACR, wichtiges diagnostisches Kriterium, beschreibt nochmal das Risikoprofil der Patienten. Das kann durchaus Konstellationen geben, ganz normale Nierenfunktion, hohe Eiweißausscheidung, bedeutet hohe kardiovaskuläre Mortalität. Das kann man wunderbar in den neuen KDIGO-Leitlinien nachlesen. Und ich wünsche mir und hoffe mir, dass die ESC-Leitlinien dies, wenn sie dann über Nieren Probleme reden und Zielwerte beim LDL-Cholesterin, das in den neuen Leitlinien berücksichtigen.
Super. Mein nächster Punkt war das mit dieser relativen und absoluten Risikoreduktion. Also es stimmt, dass die relative Risikoreduktion durch Lipide bei CKD etwas geringer ist. Das liegt daran, dass die Atherosklerose da multifaktorieller ist. Hatten wir auch drüber gesprochen. Aber die absolute Risikoreduktion ist hoch. Deswegen behandeln, erinnern Sie sich an die Studie, die ich Ihnen eben nannte, jeder zweite Herzinfarkt wird verhindert.
Genau. Und vielleicht zusammenfassend, LDL-Cholesterin absenken. Ich sage jetzt nicht auf Teufel komm raus, das klingt so schlecht. Aber zumindest ein Zielwert orientiert in die 55 Milligramm pro Deziliter, weil das Risikoprofil ist sehr, sehr hoch. Du hattest es eingangs gesagt. Und wir haben alle Medikamente heutzutage zur Verfügung, die wunderbar es schaffen, diese Zielwerte zu erreichen.
Und Rosova ist doch nicht böse.
Nee, überhaupt nicht. Haben wir beide nicht gesagt.
Haben wir beide nicht gesagt. Aber dran denken, GFR kleiner 30, maximal 10 Milligramm und formal off-label.
Perfekt.
Und Finger weg von den Triglyceriden. Das müssen wir auch noch im Fazit unterbringen.
Oh ja, Mensch, das musst du nochmal sagen. Ja, da lohnt sich tatsächlich nochmal die Lipidelektrophorese. Ist es tatsächlich, was du sagst, Chylomicron-Remnants? Oder sind es doch die VLDLs, die dann ein bisschen besser ansprechen
Ja.
auf zum Beispiel Fibrate? Aber das ist das kleine Einmaleins.
Mensch, Volker, ich wusste doch, dass das nett wird mit dir. Und genau so war's. Hat
So ist
viel,
es.
viel Spaß gemacht.
Ich danke dir auch, mir auch.
Dann danken wir nochmal der Firma Sanofi.
Sehr
Das ist
herzlich.
ja wirklich mittlerweile ein Podcast, der schon lange Zeit läuft und immer noch gehört wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich sehr, dass Sie interessiert waren, dass Sie uns zugehört haben. Und vielleicht hört man sich oder sieht man sich einmal wieder.
Einen schönen Tag und viel Spaß beim Wiederhören.
Ja, danke schön, lieber Herr Professor Schettler, lieber Herr Professor Westhoff, für Ihr Fazit und natürlich vorweg für Ihr hochinteressantes Gespräch mit ganz vielen, vielen Fakten, mit konkreten praktischen Tipps und auch für die doch durchaus etwas komplexere Betrachtungsweise der Patienten mit CKD und deren Behandlung. Wir hoffen natürlich, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese mittlerweile 31. Folge spannend und informativ fanden und auch wieder ganz viele neue Aspekte für Ihren Praxisalltag mitnehmen können. Am besten Sie abonnieren diesen Podcast, dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast ist absolut produktneutral. Die Nennung von generischen Produktnamen ist keine Werbung, sondern bezieht sich ausschließlich auf die Produktfamilie.